Mir scheint das Ganze einfach immer wieder der Versuch, und zwar seit Jahren schon, die Schweiz und ihre direkte Demokratie auszuschalten oder zumindest ein Stück weit so geschmeidig zu gestalten, dass die erleuchteten Technokraten der EU einfach durchregieren können, wenn sie müssen. Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Schweiz-EU-Rahmenverträge. Lukas, was gibt es dazu zu sagen? Es geht ja im Moment hier drunter und drüber mit dieser Diskussion, wie wir uns da aufstellen sollen. Was sagst du dazu?
Ja, der Showdown im Parlament rückt näher. Letzte Woche haben mehrere Parlamentskommissionen Anhörungen durchgeführt, unter anderem eine Anhörung der Staatspolitischen Kommission des Ständerats. Die war auch öffentlich am Freitag und da konnte man so ein bisschen hineinhören, was eigentlich die Diskussion ist, insbesondere was ja entscheidend sein wird, ist, ob diese Verträge dem Ständemehr unterstehen oder nicht, also dem doppelten Mehr, weil es ein obligatorisches Referendum ist. Und an dieser Anhörung waren unter anderem Andreas Glaser, der ja einen sehr interessanten Artikel in unserer jüngsten Ausgabe geschrieben hat, genau zu diesem Thema. Astrid Epiney und Stefan Schmid sowie der Historiker Oliver Zimmer und der Politikwissenschaftler Adrian Vatter. Und unter den drei Juristen gab es unterschiedliche Meinungen. Andreas Glaser, wie bei uns schon angetönt, ist der Ansicht, dass das Parlament diese Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellen kann und dass das, wenn man die bisherige Praxis zum Anlass nimmt, dann wäre das auch angebracht, dass man das Ständemehr einführen würde oder anwenden würde. Und Astrid Epiney war da anderer Meinung, Stefan Schmid so ein bisschen in der Mitte. Wie siehst du das?
Also ich finde, die grundsätzliche Problematik ist ja, wir haben ja diese Verträge, oder? Und ich habe jetzt hier mal vorbereitet, das ist ja, wir haben solche Ordner, ich habe drei, vier solche Ordner und das sind 2200 Seiten Vertragswerk, das die Schweiz unterschreiben sollte für die Handelsbeziehungen oder die Beziehungen zur EU. Und ich habe mich ein bisschen durchgekämpft, habe ein bisschen immer wieder gelesen in all diesen Ordnern. Und ich muss einfach sagen, es ist eine kafkaeske Sprache zuerst einmal, also bis man sich da mal irgendwie in diesem Juristendeutsch auskennt. Und man spricht ja viel von Wertegemeinschaft und vertrauensbildenden Maßnahmen und so weiter. Wenn ich jemandem vertraue, dann muss ich ja nicht 2200 Seiten unterschreiben für einen Vertrag, den sowieso die meisten nicht gelesen haben. Also das ist für mich eher eine misstrauensbildende Maßnahme. Wenn man so viel Vertragswerk unterschreiben muss, das verstehe ich sowieso nicht. Und etwas mit einem solchen Impact auf ein Land wie die Schweiz, das vom Föderalismus und von der direkten Demokratie lebt, das soll jetzt nicht vom Ständerat, also von den Kantonen, von den Kantonsvertretern mitbestimmt werden. Das leuchtet mir ja sowieso nicht ein. Mir scheint das Ganze einfach immer wieder der Versuch, und zwar seit Jahren schon, die Schweiz und ihre direkte Demokratie auszuschalten oder zumindest ein Stück weit so geschmeidig zu gestalten, dass die erleuchteten Technokraten der EU einfach durchregieren können, wenn sie müssen. Und mir scheint einfach, das ist immer der gleiche Versuch. Ich weiß nicht, siehst du das weniger krass als ich? Ich weiß nicht.
Ich finde halt auch, oder diese ganze Masse an Seiten und Regulierungen, wenn man argumentiert, dass das wirtschaftlich vorteilhaft für die Schweiz sei, dieses Vertragswerk, dann stellen sich mir da schon mal gewisse Fragen, warum ein so dickes Buch mit Bestimmungen und Regulierungen wirtschaftlich irgendwie vorteilhaft wäre. Und das ist ja auch, wenn man so ein bisschen Studien dazu liest, tatsächlich auch ein bisschen fragwürdig, wie nützlich diese Verträge eigentlich sind. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, wenn man all die Nachteile, die es zweifelsohne gibt, die dynamische Rechtsübernahme und die Einschränkungen der Volksrechte, die Schiedsgerichtsbarkeit, diese staatspolitischen Nachteile nimmt und als gegeben annimmt und dann sich fragt, ja, was bekommen wir eigentlich dafür? Sind die wirtschaftlichen Vorteile, die wir dafür erhalten, aus meiner Sicht einfach nicht vorhanden? Und das ist der Grund, warum ich sehr skeptisch bin gegenüber diesen Verträgen. Und für mich ist es aufgrund dieser Auswirkungen auf die direkte Demokratie ist es völlig offensichtlich, dass das ein Vertrag ist, der Verfassungsrang hat faktisch und entsprechend auch dem obligatorischen Referendum unterstellt werden muss. Also ein Vertrag, der solche Auswirkungen hat, dass man den nicht dem Ständemehr und dem obligatorischen Referendum unterstellt, ist einfach schlicht absurd. Das kann man vielleicht rechtlich irgendwie rechtfertigen und argumentieren, aber politisch ist das völlig klar.
Wie erklärst du dir eigentlich, dass so viele Politiker, Professionelle, quasi Halbprofessionelle auf der nationalen Ebene eigentlich dafür sind und auch beim Bundesrat diese, ich sage jetzt mal, Begeisterung für ein kafkaeskes Vertragswerk. Es ist ja auch ein Fake. Ich meine, es sind keine bilateralen Verträge. Bilateral heißt ja, dass beide gleich viel zu sagen haben. Das stimmt hier nicht. Und vor allem, meine Meinung ist, es ist ein Integrationsvertrag. Man wird eigentlich integriert in eine Kultur- und Rechtsordnung der EU, das mit uns sehr wenig kompatibel ist, mit dem Versprechen, dass es sich rentiert. Ich muss immer an die, weil mit der Sicherheit, Rechtssicherheit oder Vertragssicherheit argumentiert wird, ich muss immer an den Satz denken, wer Sicherheit gegen Freiheit austauscht, wird am Schluss beides verlieren. Und ich muss einfach daran denken, ich hoffe, ich habe Unrecht, oder? Ich hoffe. Aber noch einmal, wie erklärst du dir, dass viele unserer Funktionäre das gut finden?
Ja gut, ich habe das Gefühl, zentralistische Technokraten haben nie etwas gegen mehr Zentralismus und mehr Technokratie. Von daher, wenn halt mehr Macht nach Brüssel verschoben wird oder auf Bundesebene und europäische Ebene, dann ist das letztlich auch immer im Sinn von halt den politischen Eliten und darum sind sie grundsätzlich sicher mal positiv eingestellt, weil das letztlich ihre Stellung erhöht. Also vielleicht ist das jetzt eine zynische Ansicht, aber ich denke, das ist schon so. Und generell sind natürlich die politischen Eliten eher integrationsfreudig, also eher für eine stärkere Anbindung an die EU. Das hat man ja auch schon beim EWR gesehen und die Bevölkerung ist da eher kritisch und es wird jetzt interessant sein, wie das rauskommt. Also ich bin wirklich gespannt, was da passieren wird, wie es dann auch in der Volksabstimmung ausgeht. Da dürfen wir gespannt sein.
Ja, macht man sich schon Sorgen und ist eigentlich die Idee eben, dass man als Land souverän noch entscheidet, überhaupt noch aufrechtzuerhalten, wenn alle immer von wirtschaftlicher Integration und wirtschaftlichen Dynamiken internationalen sprechen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, denkerisch. Kann man ein Nationalstaat mit föderaler Souveränität bleiben und gleichzeitig einem globalen, dynamischen Markt standhalten, der quasi nach internationalen Regelungen ruft?
Ja gut, aber wir haben ja auch mit anderen Ländern wirtschaftlichen Austausch. Wir haben Freihandelsabkommen, wir haben jetzt dieses Mercosur-Abkommen abgeschlossen. Aber das heißt ja nicht, dass wir irgendwie mit Argentinien jetzt ein Schiedsgericht machen müssen, dass dann das argentinische oberste Gericht anhören muss. Ich meine, das hat ja nichts damit zu tun. Man kann gut wirtschaftlichen Austausch betreiben, auch engen wirtschaftlichen Austausch, ohne irgendwelche institutionelle Anbindung. Und das hat bisher ja auch gut funktioniert. Und jetzt findet die EU einfach und finden unsere Politiker einfach, das müssen wir jetzt quasi alles unter das Dach der EU stellen, unter das institutionelle Dach. Und das macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Ja. Und offenbar ist es auch nicht wirklich überzeugend. Also allein diese Diskussion jetzt über das Ständemeer, wenn die Befürworter ja wirklich so überzeugt wären von diesen Verträgen, dann könnten sie ja das obligatorische Referendum problemlos zulassen, weil erfahrungsgemäß so als Handgelenk mal Pi sagt man, um das Ständemeer zu erreichen, bräuchte man etwa 55% Ja-Stimmen. Und ob man jetzt 50% braucht oder 55%, also wenn das wirklich ein guter Vertrag, ein wichtiger Vertrag ist für die Schweiz, dann sollte das reichen und dann sollte es auch das Ständemeer erreichen. Und gerade bei so einem wichtigen Vertrag, finde ich, ist diese zusätzliche Qualifikation eigentlich angebracht. Und von daher ist es auch sehr bezeichnend, dass jetzt dieser Widerstand gegen diese obligatorische Abstimmung so stark ist.
Also, die haben das Gefühl, die Demokratie schaltet nachher ihre genialen, wunderbaren Pläne aus, oder? Und deswegen versuchen sie zu... Ja. Oh gut, wir sind ein Debattenmagazin. Normalerweise sagen wir, möge die besseren Argumente gewinnen. Aber haben wir hier eine Haltung? Ich bin ja eh dagegen, aber ich bin ja nur der Herausgeber, was weiß ich schon.
Ich bin auch skeptisch. Von daher, ich glaube, die grundsätzliche Haltung ist, dass wir da kritisch dagegenüberstehen. Aber wir sind natürlich auch offen und offen für andere Meinungen und stellen uns dem auch. Oder wie siehst du
das? Also wir werden versuchen wir also hier die Debatte aufrechtzuerhalten, pro und contra. Das
wir haben ja schon eine Debatte dazu gemacht, bevor die Verträge überhaupt vorlagen. Genau. Also wir fördern hier die Meinungsbildung und fördern die Debatte auch bei diesem Thema. Und das ist wichtig, weil es ist wahrscheinlich die wichtigste Debatte jetzt in dieser Legislatur sicher.
Und wir werden sie führen, leidenschaftlich wie immer. Lukas, danke fürs Gespräch.
Giuseppe, vielen Dank.
Danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Machen Sie das nächstes Mal wieder. Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen. Sie können jederzeit bei uns Mitglied werden. Auf schweizermonat.ch finden Sie alles Nötige dazu.